setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Wir befinden uns heute in der Allgemeinchirurgie. Um es genauer zu sagen, sind wir im Dienstgeschäft. Es ist ca. 23 Uhr und uns wird ein 72-jähriger Patient angekündigt, der ein Ileus hat. Demnach ist der Patient nicht nüchtern. Der Patient kommt von zu Hause und Vorerkrankungen sind nicht ganz anamnestizierbar, aber er scheint wohl bettlägerig zu sein. Die Pflege fragt uns jetzt, welches Relaxanz möchtest du denn für die Einleitung benutzen?
Willkommen zur dritten Säule der Anästhesie. Nach den Opioiden und den Injektionsanästhetikern beschäftigen wir uns heute mit den Muskelrelaxantien. Während der Allgemeinanästhesie brauchen wir Muskelrelaxantien. Aber warum eigentlich genau? Also tatsächlich sind die typischen Einsatzgebiete eben einmal zur Intubation, um da eine perfekte Bedingung für die Atemwegssicherung zu haben, aber auch eine intraoperative Relaxierung ist bei einigen OPs vonnöten, gerade auch wie bei unserem Fallbeispiel, um einfach die besten chirurgischen Bedingungen zu schaffen. Letztendlich kann man Muskelrelaxantien auch einsetzen, wenn es zu Beatmungsproblemen kommt, um sich hier auch nochmal eine bessere Ausgangslage zu schaffen. Die Muskelrelaxantien stammen alle ursprünglich vom Curare ab, was früher in Südamerika als Fallgift verwendet wurde. Die Gruppe der Muskelrelaxantien lässt sich auch noch weiter aufteilen. Wenn wir von den Muskelrelaxantien in Bezug auf die Anästhesie sprechen, sprechen wir immer von peripheren Muskelrelaxantien. Das sind eben die Wirkstoffe, die an der motorischen Endplatte ansetzen. Zentrale Muskelrelaxantien kommen vor allen Dingen zur Senkung des Muskeltonus im ZNS zur Anwendung und werden vor allen Dingen bei Spastiken angewandt. Da ist ein recht bekannter Vertreter, das Baclofen, haben bestimmt auch schon die meisten mal gehört. Dann gibt es noch die direkten Muskelrelaxantien. Sie hemmen den Calcium-Einstrom ins Myoplasma. Und so eine Substanz ist zum Beispiel das Dantrolen, was wir ja von der malignen Hyperthermie sehr gut kennen. Schauen wir uns jetzt einmal die Physiologie der neuromuskulären Übertragung nochmal genauer an. Es kommt zu einer Blockade der neuromuskulären Übertragung, also letztendlich zu einer Hemmung der Übertragung vom Motoneuron auf den Skelettmuskel. An der motorischen Endplatte haben wir jetzt einmal Acetylcholin als Neurotransmitter und der ist quasi der Neurotransmitter in dieser chemischen Synapse und ist primär in Vesikeln präsynaptisch gespeichert. Wenn jetzt ein Aktionspotenzial auftritt, kommt es zur Öffnung von spannungsabhängigen Calciumkanälen. Dadurch kommt es zu einer Verschmelzung der Vesikel mit der Außenmembran und letztendlich zur Ausschüttung von Acetylcholin. Das führt dazu, dass Acetylcholin dann postsynaptisch an die Alpha-Untereinheit des nikotinergen Acetylcholin-Rezeptors an der Muskelzelle andockt. Und wenn dann ein gewisses Schwellenpotenzial überschritten wird, kommt es zu einer Muskelkontraktion. Beendigt wird diese Wirkung durch Acetylcholin-Esterasen, die das Acetylcholin dann eben hydrolysieren. In diesen physiologischen Prozess greifen dann eben unsere Muskelrelaxantien ein. Wie gerade schon erwähnt, gibt es ja einmal die große Unterteilung in depolarisierende Muskelrelaxantien, zum Beispiel ganz berühmter Vertreter natürlich das Succinylcholin. Hier kommt es zu einem Agonismus an der Alpha-Untereinheit und dadurch zu einer dauerhaften Stimulation. Der Agonismus verhindert also eine Schließung und damit eine Repolarisation des Rezeptors. Es wird also die Schließung verhindert und damit auch die Repolarisierung. Bei den nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, wie zum Beispiel Rocuronium, Atracurium, Cisatracurium, wird keine Erregung ausgelöst. Es kommt nämlich zu einer kompetitiven Blockade. Das heißt, Acetylcholin und das Muskelrelaxanz konkurrieren hier um die Bindungsstelle. Dadurch ist eben auch eine Antagonisierung möglich. Und für die Wirkung ist es ausreichend, wenn eine Untereinheit des Rezeptors besetzt ist. Dann gibt es noch eine kleine physiologische Besonderheit, nämlich die sogenannte neuromuskuläre Sicherheitsreserve. Dieses Phänomen besagt einfach, dass 75% der Rezeptoren an der neuromuskulären Endplatte besetzt sein müssen, bis ein messbarer Effekt auftritt. Wichtig ist das für uns natürlich klinisch, sozusagen im Umkehrschluss, dass eine klinisch vollständige Erholung bedeutet, dass immerhin noch 75% der Rezeptoren besetzt sind. Das heißt, man muss immer im Hinterkopf haben, dass auch in diesem Zustand, wenn wir schon von einer klinisch vollständigen Erholung ausgehen, geringste Verschiebung in diesem Gleichgewicht zwischen Acetylcholin und Muskelrelaxanz zu einer erneuten Blockade führen können. Aber es verdeutlicht uns eben auch, warum es nach einer Einleitungsdosis auch oft schon ausreichend ist, kleinere Mengen an Muskelrelaxantien nochmal nachzugeben, um damit trotzdem auch eine ausreichende Relaxierung für die weitere chirurgische Versorgung herzustellen. Es gibt auch einige Medikamente, die mit den Muskelrelaxantien interferieren. Da an erster Stelle einmal die Inhalationsanästhetika genannt. Diese können den Effekt der Muskelrelaxantien potenzieren. Insgesamt kann man physiologisch sagen, dass die Einleitungsdosierung von allen Muskelrelaxantien eigentlich die zweifache ED95-Dosis ist.
Wir haben ja schon gesagt, es gibt depolarisierende Muskelrelaxantien und nicht depolarisierende Muskelrelaxantien. Und wir beginnen mal mit dem einzigen Wirkstoff, der ein depolarisierendes Muskelrelaxans ist, nämlich das Succinylcholin, auch Succi genannt oder Succamitonium findet man vielleicht auch mal auf der Ampulle drauf. Und das besteht chemisch aus zwei Acetylcholin-Molekülen, die miteinander verknüpft sind. Und dadurch kann es wie Acetylcholin selber an die nikotinischen Rezeptoren binden, aber es wird eben nicht so schnell durch die Acetylcholin-Esterase gespalten und deshalb bindet es an diesen Rezeptor. Dadurch öffnen sich dann Natriumkanäle und der Muskel depolarisiert. Und weil er eben depolarisiert, kommt es zu Faszikulationen, also sichtbaren Muskelzuckungen am ganzen Körper, direkt nach der Gabe. Und weil dieses Succinylcholin jetzt nicht sofort abgebaut wird, bleibt die Membran weiterhin depolarisiert. Also es ist kein neues Aktionspotenzial mehr möglich und es kommt somit zu einer schlaffen Lähmung. Man unterscheidet beim Succinylcholin zwei Phasen. Und zwar gibt es einmal den Phase-1-Block, das ist der Depolarisationsblock. Da kommt es eben zu dieser Dauerdepolarisation. Und das sind eben diese typischen Faszikulationen, die wir sehen. Und in dieser Phase ist es nicht antagonisierbar durch zum Beispiel Neostigmin. Da kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf. Und dann gibt es den Phase-2-Block. Das ist ein Desensibilisierungsblock. Und nach längerer Exposition verändert sich der Rezeptor und wirkt quasi wie ein nicht depolarisierender Block. Unser Succinylcholin hat verschiedene Eigenschaften, die uns zum Beispiel bei einer RSI große Vorteile bringen. Es hat einen extrem schnellen Wirkeintritt. Also nach ca. 30 bis 60 Sekunden sehen wir das sogar schon, weil wir können ja die Faszikulationen am Patient wirklich beobachten. Und es hat eine sehr kurze Wirkdauer. Also nach ca. 5 bis 10 Minuten ist die Wirkung schon wieder komplett weg. Aber durch seine depolarisierende Eigenschaft gibt es auch ein paar Kontraindikationen, die wir beachten müssen. Zum Beispiel müssen wir aufpassen bei bekannten oder vermuteten neuromuskulären Erkrankungen. Außerdem, durch die Faszikulationen, kann es zu einem erhöhten intrakraniellen Druck kommen. Weiterhin ist es kontraindiziert bei frischen Verbrennungen, bei Polytrauma oder bei dem Crush-Syndrom. Also innerhalb der Akutphase, innerhalb von 24 Stunden, kann man es tatsächlich noch benutzen. Danach sollte man das aber nicht tun. Genauso wenig bei längerer Immobilisation und zum Beispiel auch bei Querschnittspatienten. Es gibt ein erhöhtes Risiko für eine Hyperkaliämie und tatsächlich kann das Succinylcholin dazu führen, dass das Kalium um 0,5 bis 1 Millimol pro Liter ansteigt nach der Gabe. Weiterhin ist unser Succinylcholin ein Trigger für maligne Hyperthermie. Das heißt, wenn man irgendeine Art der malignen Hyperthermie in der Anamnese hat, dann ist es auf jeden Fall zu vermeiden. Da es durch die Pseudocholin-Esterase abgebaut wird, ist es natürlich logisch, dass bei einem erworbenen Cholinesterase-Mangel, zum Beispiel bei schweren Leberfunktionsstörungen oder auch bei hochgradiger Niereninsuffizienz, bei Alkoholismus und auch bei Verbrennungen unser Succi kontraindiziert ist. Man kann übrigens diese Pseudocholinesterase-Aktivität messen. Es gibt da einen Test, der heißt Dibukain-Hemmtest. Dibukain ist ein Lokalanästhetikum, was Pseudocholinesterasen hemmt. Und bei Werten über 70-80% geht man von einem Normalwert aus. Und bei einer niedrigen Dibukain-Zahl spricht es eben für atypische Pseudocholinesterasen und dann wäre der Test auffällig.
Wie war nochmal das Sprichwort mit der Wurst und dem Teller? Das wollte ich dich fragen.
Damit sieht man auch keine Wurst vom Teller.
Können wir das irgendwo unterbringen?
Challenge accepted.
Vom depolarisierenden Succinylcholin zu den nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien. Da gibt es ein paar mehr Substanzen, die wir so in unserem klinischen Alltag antreffen. Letztendlich lassen sich die Substanzen in kurzwirksame und langwirksame Substanzen unterteilen. Wir stellen euch einfach mal ein paar davon vor. Als erstes das Mivacurium, auch Mivacron genannt, hat als Besonderheit eine organunabhängige Elimination. Allerdings kann es bei vor allen Dingen sehr schneller Gabe zur Histaminfreisetzung kommen, dann eben begleitend mit einer Hautrötung, dem Flush. Es kann auch zu einem gewissen Blutdruckabfall kommen. Und hier, genauso wie beim Succi, kann es zu einer extremen Wirkverlängerung bei einem Pseudocholinesterase-Mangel kommen. Auch bei Niereninsuffizienzen und Leberfunktionsstörungen ist Vorsicht geboten, weil es hier zu einer deutlich verlängerten Wirkung kommen kann. Insgesamt ist die Anschlagszeit vom Mivacurium so ungefähr 2-3 Minuten. Das Atracurium, auch Tracrium genannt, hat eine kurze bis mittellange Wirkzeit bei einer Anschlagszeit auch von ungefähr 2-3 Minuten. Das Atracurium wird organunabhängig von unspezifischen Plasmaesterasen abgebaut zu 2/3. Hier nochmal ganz wichtig, unspezifische Plasmaesterasen sind keine Pseudocholinesterasen. Das andere Drittel wird durch die Hoffmann-Elimination abgebaut. Auch hier kann es bei sehr schneller Injektion zur Histaminausschüttung kommen und insgesamt ist es halt, wie gesagt, unabhängig von Leber, Niere und den Pseudocholinesterasen. Das Cis-Atracurium im Gegensatz zum Atracurium wird fast ausschließlich durch die Hoffmann-Elimination eliminiert und es kommt zu deutlich geringeren Histaminausschüttungen. Hier haben wir so eine ungefähre Anschlagszeit von 3-5 Minuten. Insgesamt kann man auch nochmal festhalten, alle diese Muskelrelaxantien mit Curium haben eben diese Eigenschaft, dass es zu einer vermehrten Histaminfreisetzung kommen kann. Das kann man sich ja eigentlich ganz gut merken.
Von den Muskelrelaxantien, die auf Urium enden, zu einem, was auf Onium endet, nämlich unser Rocuronium. Und wie bestimmt alle unsere HörerInnen wissen, ist das Rocuronium genauso wie Venkuronium und Pancuronium ein Steroidderivat. Sehr ganz bekanntes Allgemeinwissen. Tatsächlich können die alle teilweise vagolytische Effekte haben. Unser Rocuronium wird zu über 70% über die Leber abgebaut und zu 10-25% über die Niere. Deswegen bedenken, wenn man eine Insuffizienz von einem der beiden Organe hat. Dann kann es nämlich zu einer Wirkverlängerung kommen. Tatsächlich ist die Anschlagszeit dosisabhängig. Wenn wir eine in Anführungsstrichen normale Einleitung machen wollen, dann nehmen wir eine Dosis von 0,5-0,6 mg/kg Körpergewicht. Und wenn wir aber die Dosis verdoppeln, dann haben wir tatsächlich eine viel schnellere Anschlagszeit und können das Rocuronium genauso gut für eine RSI benutzen wie unser Succinylcholin, weil dann gibt es tatsächlich keinen Unterschied mehr bei den Intubationsbedingungen. Das Schöne am Rocuronium ist, es ist antagonisierbar mit nämlich Sugammadex. Das ist ein Enkapsulator und weil wir ja auch alle wissen, dass es ein Steroidderivat ist. Ist das was für ein Enkapsulator, Greta?
Ein steroidaler Muskelrelaxanz-Enkapsulator. Ist doch klar.
Das haben wir natürlich auch alle gewusst. Also man kann sich das so vorstellen wie eine kleine hohle Kapsel, was dann dieses Rocuronium umschließt. Es kommt durch verschiedene Faktoren zu einer Wirkungssteigerung, nämlich zum Beispiel durch eine Hypokaliämie, durch eine Azidose nach Lidocain IV und Bupivacain epidural. Und an dieser Stelle nochmal auf die Anaphylaxie hinzuweisen, da haben wir ja auch eine Folge zu. Wer da nochmal zufällig reinhören will, ist unsere Folge 1. Denn darin erzählen wir euch schon, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wer die Folge noch anhören will, die meisten Anaphylaxien tatsächlich intraoperativ werden durch Muskelrelaxantien ausgelöst.
Und da auch nochmal der kleine Funfact, dass die Sensibilisierung auf die Muskelrelaxantien tatsächlich auch durch Kosmetikprodukte schon hervorgerufen worden sein kann, sodass es auch bei der Erstgabe von Muskelrelaxantien zu einer klinisch relevanten Anaphylaxie kommen kann. Apropos Antagonisierung. Letztendlich haben wir gerade schon das Sugammadex angesprochen. Bevor ich da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien durch Cholinesterase-Hämmer zu antagonisieren. Die Cholinesterase-Hämmer hemmen natürlich die Acetylcholinesterase und erhöhen dadurch dann natürlich die Acetylcholin-Konzentration im synaptischen Spalt. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass bevor wir diese Antagonisten geben können, eine mindestens 25-prozentige Spontanerholung gegeben sein muss. Einfach auch, um einen späteren Rebound zu verhindern. Als Substanz können wir hier zum Beispiel das Neostigmin verwenden. Neostigmin bewirkt eine dosisabhängige, reversible Hemmung der Acetylcholinesterase. Entsprechend ihrer Physiologie kann es hier natürlich auch zu parasympathomimetischen Nebenwirkungen kommen. Für uns relevant in der Anästhesie wären hier vor allen Dingen zum Beispiel die Bronchokonstriktion, aber auch Bradyarrhythmien können zu relevanten Nebenwirkungen führen oder eine Hypersalivation. Aufgrund dieser Nebenwirkung empfiehlt sich immer eine Kombination mit Atropin oder Glycopyronium. Und zurück zu unserem steroidalen Muskelrelaxanz-Enkapsulator, dem Sugammadex, was ja erfreulicherweise seit einiger Zeit sehr erschwinglich ist. Sugammadex enkapsuliert jetzt also Rocuronium und Vicuronium. Es hat einen sehr schnellen Wirkeintritt. Wir können hier mit Dosierungen von tatsächlich 16 Milligramm pro Kilogramm bis 2 Milligramm pro Kilogramm je nach Tiefe der Muskelrelaxierung arbeiten. Eine Kontraindikation ist hier auch die schwere Niereninsuffizienz. Als Nebenwirkung kann es zu Übelkeit, tatsächlich auch zur Hypotension und auch eine allergische Reaktion letztendlich auf das Sugammadex kommen. Und hier sei auch nochmal dran erinnert, aktuell ist noch nicht ganz klar, ob es nicht auch eine Wirkminderung hormoneller Kontrazeptiva verursachen kann. Deswegen ist hier bei weiblichen Patienten vor allen Dingen auch an eine Aufklärung zu denken. Außerdem besteht eine physikalische Inkompatibilität mit einigen Medikamenten, zum Beispiel mit dem Ondansetron. Das könnte ja auch nochmal relevant werden im OP, gerade bei der Anästhesieausleitung.
Zu der Frage, ob man den Verlauf einer durch Rocuronium ausgelösten Anaphylaxie durch die Gabe von Sugammadex positiv beeinflussen kann, gibt es nämlich verschiedene Standpunkte und das ist gar nicht so genau klar. Denn nach molekularen Modellen sind nämlich die Allergenepitope, die diese Anaphylaxie hervorrufen, Ammoniumionen des Rocuroniums. Und die sind auch nach einer Bindung mit Sugammadex trotzdem für IgE-Antikörper erreichbar. Und deswegen gibt es verschiedene Untersuchungen, die sich gegenüberstehen. Aber nach aktueller Datenlage wird die Gabe von Sugammadex bei der Behandlung von rocuronium-induzierter Anaphylaxien daher nicht empfohlen.
Spannend.
Damit sieht man auch keine Wurst vom Teller. Wenn wir jetzt mit unserer Einleitungsdosis Rocuronium zum Beispiel relaxiert haben, dann wollen wir irgendwann auch sicherstellen, dass unser Block wieder vollständig aufgehoben ist, bevor wir extubieren. Und dazu gibt es verschiedene Methoden. Wir können zum Beispiel auf klinische Zeichen achten. Also kann der Patient den Kopf circa 5 Sekunden lang heben? Kann er die Zunge herausstrecken? Hat er einen kräftigen Händedruck? Und man kann auch das Atemvolumen betrachten. Also ein typisches Zeichen von einer Restrelaxierung wäre ja ein kleines Atemzugvolumen, aber eine hohe Frequenz. All diese klinischen Zeichen sind allerdings sehr unzuverlässig. Und Patienten können tatsächlich diese Aufgabe schon bei einer TOF-Ratio von kleiner 0,5 erfüllen. Also wenn sie in Wirklichkeit noch weit von einer Erholung entfernt sind. Deswegen wollen wir ein qualitatives neuromuskuläres Monitoring durchführen. Das funktioniert folgendermaßen. Es werden Hautelektroden an peripheren Nerven angebracht und darüber elektrische Impulse appliziert. Zum Beispiel hätten wir als Position dafür den Adductor pollicis am Daumen oder den Orbicularis oculi am Auge. Und dann kann man die Muskelantwort eben beobachten oder auch tasten, also entweder die Daumenbewegung oder eben die Bewegung vom Augenlid. Und diese Messung nennt sich TOF-Messung, also Train of Four, dafür steht das TOF. Das sind 4 Stimuli, die abgegeben werden. Und wen es genauer interessiert, es sind 2 Hertz. Und man zählt die sichtbaren Zuckungen. Hat man 4 von 4 sichtbar, dann kann man von einer Erholung ausgehen. Aber natürlich ist ohne diese Messung nicht ganz klar, wie stark diese Erholung ist. Dann spricht man auch vom TOF-Fading. Bei nicht depolarisierendem Block werden die Zuckungen nach hinten immer schwächer. Also der erste ist noch relativ stark, aber der letzte vielleicht nicht mehr so. Und das kann ein Hinweis auf einen Restblock sein. Der Vorteil ist, dass das TOF-Monitoring recht einfach verfügbar ist und auch schnell ist. Aber der Nachteil ist, wenn man das nur qualitativ macht, ist es sehr subjektiv. Also man sieht oder tastet die Bewegung. Und da muss man extrem aufpassen, denn es gibt Studien, die zeigen, dass man tatsächlich nur bis zu einer 60-prozentigen Erholung das visuell beurteilen kann. Und alles, was darüber ist, kann man nicht mehr unterscheiden. Noch besser als nur ein qualitatives Monitoring durchzuführen, ist es auch ein quantitatives neuromuskuläres Monitoring durchzuführen. Das funktioniert im Prinzip genauso, nur dass man zusätzlich eben noch die Kraft oder Bewegung der Muskelantwort misst. Mit einem Sensor, der dann zum Beispiel am Daumen oder eben am Augenlid angebracht wird. Und das Ganze nennt man Acceleromyographie.
Yes!
Und es gibt einem eben einen TOF-Ratio-Wert an, ich habe ihn oben schon genannt, und er misst einfach das Verhältnis von der ersten zur vierten Zuckung, beziehungsweise umgekehrt. Und ein sicheres Kriterium für eine Extubation wäre zum Beispiel eine TOF-Ratio von über 0,9. Der Vorteil von dem ganzen Monitoring ist, dass es sehr objektiv ist und sehr zuverlässig, aber meistens ist es nicht in den meisten Kliniken überall Standard und die Geräte sind auch nicht überall verfügbar.
Dabei spricht schon sehr, sehr vieles für diese TOF-Messung, gerade solche Komplikationen eben wie Mikroaspirationen. Da weiß man sehr genau, dass die auch noch im Aufwachraum stattfinden können und dafür ist eigentlich heutzutage eine TOF-Messung unerlässlich.
Sehr gut. Eine Besonderheit gibt es noch, nämlich bei eben depolarisierenden Relaxantien, wie zum Beispiel unser Succinylcholin, da ist eine klassische TOF-Messung nicht sinnvoll, denn es treten keine Fading-Phänomene auf und demnach kann man diese TOF-Ratio auch gar nicht messen. Denn, wie wir oben gelernt haben, mit den verschiedenen Phasen des Blocks zeigt sich hier ja ein kurzer, aber gleichmäßiger Block, sodass quasi kein Fading gemessen werden kann. Bei nicht depolarisierenden Relaxantien hingegen sieht man ein typisches Fading und da ist das Monitoring sehr hilfreich.
Jana, welches Muskelrelaxanz wird denn jetzt eigentlich verwendet?
Stimmt, haben wir noch nicht aufgelöst. Genau, also natürlich haben wir jetzt gelernt, dass wir wollen ja natürlich eine RSI machen, also wir brauchen eins mit einem schnellen Wirkeintritt. Da haben wir ja eigentlich nur Succinylcholin und Rocuronium in hoher Dosierung. Und wie wir jetzt ja gelernt haben, ist das Succinylcholin kontraindiziert bei Bettlägerigkeit. Deswegen hat sich unsere Dienstärztin für das Rocuronium in einer Dosierung von 1 bis 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht entschieden.
Und ich gehe davon aus, dass es zu einer problemlosen Intubation kam und alle Chirurgen sehr glücklich mit dieser tiefen Relaxierung waren.
Auf jeden Fall. Gut. Kommen wir zu unserem Fun Fact, Greta.
Dass das Rocuronium seinen Namen hat, weil es ein Rapid Onset Vecuronium ist, das haben vielleicht schon mal einige von euch gehört. 1995 wurde Rocuronium als Weiterentwicklung vom Vecuronium entwickelt und hat so seinen Namen Rocuronium erhalten. Aber der eigentliche Fun Fact, es ist auch irgendwo ein kleiner Mythos, also ich habe nicht so ganz verlässliche Quellen dafür gefunden, vielleicht verbreite ich jetzt auch gefährliche Halbwahrheiten, aber das bezieht sich auf das Cis-Atracurium und seinen Handelsnamen Nimbex, weil Nimbex scheint anscheinend daher zu kommen, dass sich der Entwickler gedacht hat, Cis-Atracurium ist auf jeden Fall ein excellent neuromuscular blocker und deswegen nenne ich ihn einfach Nimbex. Da war jemand sehr überzeugt vom Cis-Atracurium.
Ja, hätte ich das erfunden, hätte ich das bestimmt auch so genannt.
Ja, wer weiß, vielleicht wirklich eine gefährliche Halbwahrheit. Unsere Take-Home-Message sind auf keinen Fall gefährliche Halbwahrheiten.
Unsere Relaxantien wirken alle postsynaptisch an den nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren. Wir unterscheiden zwischen depolarisierenden, die imitieren Acetylcholin und führen zu einer Dauerdepolarisation, und nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, die blockieren die Bindungsstelle für unser Acetylcholin.
Insgesamt sprechen wir immer von peripheren Muskelrelaxantien in der Anwendung bei Allgemeinanästhesien und haben nochmal im Hinterkopf, dass Inhalationsanästhetika zum Beispiel die Effekte potenzieren können.
Bei den depolarisierenden Muskelrelaxantien haben wir eigentlich nur einen Wirkstoff, nämlich das Succinylcholin. Das ist geeignet für unsere klassische RSI. Es hat einen schnellen Wirkeintritt und eine kurze Wirkdauer. Aber aufpassen, es gibt einige Kontraindikationen.
Als Vertreter von den nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien haben wir zum Beispiel das Mivacron mit seinem organunabhängigen Abbau durch Pseudocholinesterasen, das Atracurium, was zu 2/3 von unspezifischen Plasmaesterasen und zu 1/3 durch die Hoffmann-Elimination abgebaut wird, und dem Cis-Atracurium, was nur durch die Hoffmann-Elimination abgebaut wird, bei allen drei Substanzen dran denken, dass es bei schneller Injektion durch die Histaminausschüttung zu einem Flush kommen kann.
Antagonisieren können wir die Muskelrelaxantien durch den Cholinesterase-Hemmer Neostigmin, aber bedenken, dafür ist eine gewisse Spontanerholung schon nötig. Und Sugammadex, wenn wir Rocuronium oder Vecuronium gegeben haben, weil es ein Enkapsulator ist.
Wichtig bei der Verwendung von Muskelrelaxantien ist die Überwachung der Relaxationstiefe. Hier ist ganz klar die TOF-Messung der Goldstandard. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.